Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Ich würde sagen, es ist heiß.
Ja.
Wir sind so in so einer mittelmäßigen Weinverkostungslaune.
Aber hier drin ist schön.
Hier drin geht's,
hier drin geht's gut.
Wir würfeln schnell los, bevor es hier auch noch wärmer wird.
Ja, bitte.
5.
1.
Ich schaffe es immer wieder.
Mann, Mann, Mann.
Dann nehme ich mal die Gläser mit.
Ja.
So, Sascha kriegt grünen Veltliner von Georg Teufel aus dem Weinviertel. Also Weinviertel Reserve, DRC 2017. Kleinhöfleiner Wolfstal ist die Riede. Sascha.
Dankeschön.
Sehr zum Wohl.
Zum Wohl.
Ich muss da mal reinriechen. Ich bin ja sehr glücklich, dass wir so erwachsene Hörer haben, ausgeglichene Menschen. Denn in der vorletzten Folge habe ich ja so ein paar flapsige Bemerkungen über den WSET gemacht.
Ganz wenige.
Und wenn man das hätte falsch verstehen wollen, dann hätte man das leicht gekonnt, so nach dem Motto, ich habe da irgendein Beef. Aber tatsächlich haben sogar die, die eine WSET-Ausbildung haben, teilweise geschrieben und gesagt, sie hätten da sehr schmunzeln müssen. War also klar, dass das nicht bös gemeint war. Was auch kam, womit ich auch gerechnet hatte, war, dass mich zwei Hörer anschrieben und sagten, ja, ich möchte gerne meine Sensorik schulen und ich überlege die ganze Zeit, ob ich eine Sommelier-Ausbildung mache oder WSET. Wenn ich das jetzt so höre, das klingt ja so, als wärst du kein Fan vom WSET. Stimmt gar nicht so sehr. Aber fangen wir mal kurz mit dem Sommelier-Ding an. Ich kriege diese Frage übrigens wirklich 5-6 Mal im Jahr. Auch von, vor allem von Leuten, die Webweinschule besuchen, alle Videos gucken und dann total angefixt sind. Bei dem Sommelier kann man es relativ kurz machen. Ich glaube, da gibt es einfach mittlerweile eine große Verwirrung, was den Begriff angeht. Zurückzuführen sicherlich auch auf sehr kluge PR der Sommeliers selbst. Viele Menschen glauben, Sommelier sei das Fremdwort für Weinkenner. Es ist aber das Fremdwort für Weinkellner. Es ist tatsächlich ein Gastgewerbeberuf. Und wer nicht am Gast arbeiten will, der sollte diesen Kurs nicht machen. In Amerika ist es übrigens so, die haben ABC-Level. Das B-Level darf nur noch derjenige lernen, der eine schriftliche Bestätigung seines Arbeitgebers mitbringt, dass er am Gast arbeitet.
Und das macht ja
die
Sinn.
Die haben keine Lust mehr auf Zahnärzte und Wirtschaftsprüfer, weil die immer stören, wenn es nicht gerade um Verkosten geht. Denn in dieser Ausbildung geht es nicht nur ums Verkosten. Ich habe jetzt eine Journalistin getroffen, Wirtschaftsredakteurin, die diese Ausbildung gemacht hat, weil sie mehr über Wein schreiben wollte. Und die war auch nicht so wahnsinnig begeistert von der Idee. Oder ich weiß nicht, ob sie es nochmal machen würde, weil sie sagte, sie hat es in Koblenz gemacht, an der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule. Sie sagte, da wird nicht mehr Einschenken geübt, weil die von vornherein davon ausgehen, dass eigentlich jeder, der den Kurs macht, entweder Restaurantfachfrau oder Hotelfachmann gelernt hat. Und ich weiß aber, es gibt auch Sommelier-Schulen, da wird noch Einschenken geübt. Und immer im Uhrzeigersinn um den Tisch gehen und immer von rechts einschenken.
Nicht kleckern.
Und so weiter. Und was sie aber sagte, ist, erstens, es gibt ein großes Spirituosenmodul. Das gibt es auch beim WSET. Deswegen heißt es ja Wines and Spirits Education Trust. Und ich habe schon so viele Leute getroffen, die eine dieser Ausbildungen gemacht haben. Und alle mussten sich erstmal auskotzen über dieses Modul. Teilweise im wörtlichen Sinne, teilweise im übertragenen Sinne. Ich habe deswegen auch nie eine dieser Geschichten in Erwägung gezogen. Ich habe den letzten 5 Jahren 2 Schnäpse getrunken und beide mit vorgehaltener Waffe. Ist nicht so meins.
Naja.
Und also das ist das eine Problem. Und das andere Problem, sagte sie, es gibt noch ein Biermodul, das fände ich sogar noch ganz spannend. Kaffee, Tee, Saft, alkoholfreie Menübegleitung.
Aber macht ein Drittel Sinn.
Ein Drittel ist Weinwissen und Weinverkosten. Ein Drittel ist Wein und Speisen, aber eben nicht als Verkostung, sondern auswendig lernen von irgendwelchen Listen und Tabellen.
Oh, das macht ja kaum Sinn. Das ist ja
für Privatleute ist das fürchterlich.
Genau.
Weil ich meine, wenn du und ich Wein trinken unter der Woche, wir haben einen Wein, da haben wir eine Agenda, was wir jetzt trinken wollen, da kümmern wir uns nicht darum, was auf dem Tisch steht. Wenn das passt, dann geht's dazu, sonst machen wir Pause und trinken hinterher weiter. Und am Wochenende, wenn wir was Schönes kochen oder Gäste kriegen, dann reißen wir 4-5 Flaschen auf. Und sagen, wir probieren jetzt mal alles aus. Also das jetzt irgendwie wegzulassen und stattdessen Listen auswendig zu lernen,
das ist schade, ja.
Macht keinen Spaß. Also deswegen halte ich das für die falsche Ausbildung für Privatpersonen. Bei dem WSET ist es so, dass ich immer sage, Leute, ihr könnt dieses Verkostungsschema des WSET aus dem Internet runterladen. Ich habe es hier. Ja, und ich lege den, ich habe es hier ausgedruckt, zwei DIN A4 Seiten. Eine DIN A4 Seite Verkosten von Wein, eine DIN A4 Seite Anhang zum systematischen Verkosten von Wein mit dem Weinlexikon, Beschreibung von Aromen und Geschmacksnoten. Das druckt ihr euch aus. Link versuche ich mal irgendwie unter das Podcast zu legen. Hängt euch das an den Kühlschrank und dann macht ihr 3 Monate. Bei jedem Wein, den ihr ins Glas bekommt, macht ihr das. Als ich studiert habe, war es noch nicht so verschult. Es gab 2 Arten von Vorlesungen. Die waren rappelvoll, weil der Dozent wirklich erklärt hat, worum es geht. Und wenn man ihm zugehört hat, hat man es verstanden. Und nur so hat man die Prüfung bestanden. Und die, wo der Dozent eigentlich nur ein Skript vorgelesen hat, da war keiner drin, alle haben das Skript zu Hause gelesen. Und diese Verkostungsgeschichte ist eher Letzteres. Der Dozent kann nicht für dich verkosten. Das musst du alle selber machen. Da musst du nicht irgendwo hingehen. Kannst du dir auch so erstmal angucken. Und wenn ihr das in 2-3 Monate macht, werdet ihr vermutlich feststellen, dass das ätzend ist, weil dieses Verkostungsschema und alle anderen Verkostungsschema blenden die Frage konsequent aus, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht. Ja. Das ist kein Teil. Und wenn ich aus Liebhaberei zu Wein mich trainieren will, dann trainiere ich mich nicht mit einer Methode, die sagt, Liebhaberei ist hier nicht gefragt.
Das macht nicht viel Sinn. Dann
ist für mich grenzirre. Ja. Also diese Verkostungsschema, auch da, damit das nicht falsch verstanden wird, machen total Sinn. Mein Kollege, machen Sinn ist falsch, ergeben Sinn. So, wollen wir deutsche Sprache pflegen. Ergeben total Sinn. Mein Kollege Otto Geisel vom Gourmillot beispielsweise ist Deutschlands erster vereidigter Sachverständiger für Wein gewesen. Ich glaube, mittlerweile gibt es mehrere. Wenn der vor Gericht auftritt, um irgendwie in Streitfragen ein Gutachten abzugeben und der würde jetzt sagen, Herr Vorsitzender, also erstmal möchte ich kurz erwähnen, der Wein hat mir hervorragend gemundet. Das wäre etwas komisch. Ja, oder es gibt noch eine 3. Ausbildung, die kann ich allerdings tatsächlich denjenigen empfehlen, die in einem Anbaugebiet wohnen oder in einem Bundesland, das Anbaugebiete hat. Das ist die zum Qualitätsweinprüfer. Die kann man bei der Landwirtschaftskammer machen.
Okay.
Und stell dir jetzt einmal vor, du bist Winzer, stellst einen halbtrockenen Dornfall da bei der Qualitätsweinprüfung an und kriegst ihn zurück. Durchgefallen, die Prüfer mögen lieber trocken. Ist auch Quatsch. Ja, also, dass es da so Schemata gibt, nach denen man da vorgeht, finde ich total richtig und wichtig. Aber privat eher nicht. Übrigens auch für mich als Kritiker und auch für viele meiner Kritikerkollegen, keiner benutzt das. Und wir sind, glaube ich, am nächsten dran am privaten Freund, weil uns geht es ja auch ganz oft darum, ist das gut, mögen wir das, was ist gut daran? Und da ist es wichtig, dass man systematisch vorgeht, ganz klar, aber man muss kein solches Schema haben. Und die Leute fragen mich dann immer, ja, aber was denn dann? Und ich bin immer sehr bescheiden gewesen in der Vergangenheit. Ich habe gedacht, jetzt nicht mehr. Jetzt kommt die Werbung. Oh. Es gibt da ein Buch, Weinschule 2.0.
Warte. Felix Botmann.
Genau, von mir.
Sehr gut.
Und der Untertitel ist die Weinschule für Menschen mit eigenem Geschmack.
Ah.
Und das ist nicht einfach irgendein Werbetitel, sondern das ist die Grundidee. Eine Weinschule, die die Frage, schmeckt mir das nicht, in den Vordergrund stellt und nicht hinten anstellt, die eben versucht, den Leuten nicht zu erklären, das muss so schmecken und das musst du gut finden und das ist was für Profis und das trinken nur Spinner. Sondern, dass man wirklich sagt, das ist dein Geschmack, du musst ihn nur erkunden und du musst ihn systematisch verstehen, lernen. Und wenn du dann an den Wein rangehst, also wenn ich an den Wein rangehe, ist es meistens so, dass ich kein Schema benutze, sondern ich mache den Kopf leer. Und ich kenne ganz viele Kollegen, die das genauso machen. Du machst den Kopf komplett leer und dann schaust du, ob der Wein zu dir spricht. Und das ist überhaupt nicht esoterisch gemeint, sondern das hebt ab auf die Eigenschaft, dass die meisten guten Weine aus einem Grund gut sind. Auch das klingt erstmal banal. Aber was damit gemeint ist, sie sind nicht deswegen gut, weil alles toll ist. Warte mal, wir lesen hier mal wieder vor. Süße, Säure, Tannin, Alkohol, Körper, Mus, Geschmacksintensität. Das war jetzt hier wieder das systematische Verkosten von Wein. Sondern Sascha und ich haben am Samstag ein paar sehr schöne Weine getrunken. Einer war Au Bon Climat. Die
Sonderabfüllung für K&U.
Sonderabfüllung für K&U. Chardonnay, Santa Maria Valley, glaube ich.
Genau.
Und der Wein war ein typischer kalifornischer Chardonnay erstmal, also fett, opulent, buttrig, im Barrique ausgebaut, Haselnussaromen. Aber dann kam so eine feine Säure und die hat dem Wein Kontur gegeben, Zug gegeben und sie hat den eben gezogen in Richtung Kehle. Ja, also viele kalifornische Chardonnay spuckst du ja dann lieber aus am Ende der Verkostung, als sie runterzuschlucken, weil sie dann doch eben das zu viel. Und hier hast du eben so das Wichtigste beim Wein, ist ja, will ich trinken, schlucke ich gerne jetzt mal runter. So, und wenn ich jetzt so einem Wein begegne, will ich Emotionen wecken in den Leuten, die ich beschreibe. Und das geht am besten, indem ich genau das erzähle. Jeder, der kalifornischen Chardonnay kennt, hat mit dieser Beschreibung was anfangen können. Bei einigen hat das jetzt Lust auf diesen Wein gemacht. Andere sagen, ich renne schreiend weg, Butter, Butter, Butter will ich nicht. Und wenn ich jetzt selber hier rangehen würde und sagen würde, okay, WSET sagt jetzt, wir müssen jetzt gucken, Süße, trocken, fast trocken, Säure, niedrig, mittel, mittel plus, mittel hoch und so weiter. Da erzeuge ich so viel Lärm. Na, gruselig nicht, aber ich erzeuge erstmal Lärm in meinem Kopf. Und dann kommt dieser Gesang gar nicht an von dem Wein. Und deswegen, ich kann, wenn ich dann weiß, was ich an dem Wein gut finde, kann ich immer noch hier mit rangehen und dann über eine Datenbank, ja, sozusagen, die füllen und diese Sachen befüllen, um dann irgendwie für diejenigen, die das gerne hätten, das dann auch aufzuschreiben. Aber der Wein könnte mir unter Umständen ein bisschen entgehen, sozusagen, wenn ich das mache. Natürlich finde ich heraus, dass er gut ist, aber ich kann ihn nicht mehr so packen und nicht mehr so griffig beschreiben. So, ganz ohne Verkostungsschema, hat der Wein zu dir gesungen jetzt?
Also, ich bin ganz ehrlich, also hat nicht so richtig viel gesungen für mich. Ich fand es im ersten, also ich mochte die Nase beim Reinrichten, fand ich ganz schön. Und dann hat er sich aber im Mund nicht erschlossen, also mir nicht erschlossen. Ich hatte hinten so eine Spitze drin und viel Säure, und das ist aber nichts, was mich jetzt wirklich richtig glücklich macht. So, und ich, also im ersten Augenblick mochte ich ihn so gar nicht. Jetzt mit ein bisschen mehr Temperatur ist es, glaube ich, wird es besser. Er wird da dicker, runder im Mund.
Es kommt auf einen 4-Grad-Kühlschrank, weil bei den Temperaturen hier im Moment kannst du, also da jonglieren ist Quatsch, wenn er zu warm ist, hast du gleich verloren. Deswegen. Außerdem wird er relativ schnell warm am Tisch, deswegen dachte ich, wir machen es so.
Das passt ja.
Ich finde auch, dass der erste Schluck war ein bisschen kalt, aber jetzt hat er mit Sicherheit die richtige Temperatur. Er ist hand-selected für dich.
Ach nein.
Handgepickt, ja.
Und dann schmeckt er mir nicht so richtig gut.
Dann schmeckt er dir nicht, das ist schade. Das ist sehr schade. Total. Aber Tatsache ist,
also ich muss dazu, warte, lass mich kurz sagen, das ist kein schlechter Wein. Er ist jetzt bloß nicht so, dass er mich jetzt wirklich ansingt, ja, und sich mich anschreit und sagt mehr, mehr, mehr.
Nein, es ist ja auch völlig in Ordnung, am Himmels Willen. Also das ist ja genau das Thema, eigener Geschmack. Hm. Hast du eine Idee, Rebsorte? Es ist reinsortig?
Uff, nee, nicht so wirklich. Also es ist gar kein Fall Riesling.
Das ist richtig.
Das riechst du, das schmeckst du. Ich hatte erst an irgendwas aus Frankreich gedacht irgendwie, aber eigentlich habe ich nicht wirklich, komme ich nicht drauf. Also
es ist so grüner Berliner.
Ehrlich?
Ja.
Ich fand ihn so untypisch zum Anfang. Vielleicht hat mich das tatsächlich der Anfang
Aber das, was dich so nach im hinteren Bereich gestört hat, das ist tatsächlich, glaube ich, dieses sehr präsente Pfeffer. Aber das, es ist Weinviertel, die Ecke, der man nachsagt, dass sie das präsenteste Pfeffer auch hat. Es ist eigentlich etwas Untypisches, es ist ganz im Norden, es ist schon fast nordwestlich von Wien, also das ist nördlichste Ecke, Retz, was aber trotzdem eine sehr warme Ecke ist. Mhm. Georg Teufel ist der Winzer, österreichisch mit O-I-F-L, und er sagt, der Wein ist kräftig, da geht nichts mehr drüber, der ist fett, das soll auch so sein, ist er auch, er hat 14 Alk, 2017er Jahrgang. Wird so gemacht, dass in dem Weingarten eine Vorlese stattfindet für einen einfacheren Wein, und dann bleiben maximal 6 Trauben pro Stock hängen. Und die bleiben so lange hängen, wie es irgend geht. Die sollen ganz reif, ganz spät gelesen werden, hat aber in diesem Fall tatsächlich nur eine schöne Säure.
Das stimmt.
Und dann geht es ins große Holzfass. 6 Monate, ich nehme an, wahrscheinlich auf der Vollhefe. Es soll dann wirklich würzig werden und so. Und ich hatte gedacht, dass er dir deswegen gefällt, weil du eben Viognier magst und weil du Rusan Marsan, den ganzen Kladderadatsch da irgendwie magst. Und das geht, finde ich, sehr in die Richtung, außer dass es deutlich mehr Säure hat. Das stimmt. Und ich habe ihn mit Paul ausgesucht, unserem gemeinsamen Freund, bei der Verkostung. Also müssen wir vielleicht immer noch sagen, Weinviertel DRC, das Komitee hat sowohl dir als auch mir in der Vergangenheit irgendwie Geld bezahlt, weil wir Jobs für die erledigt haben. Stimmt. Hier ist kein Geld geflossen. Ich war auf dem österreichischen Weingipfel. Aber ich glaube, ich habe noch nicht aufgelöst, welcher Wein es ist. Ich hole erstmal die Flasche.
Ja, gerne, bitte.
Weil das meiste ist ja jetzt schon gesagt. Also Georg Teufel, Kleinhöfleiner Wolfstal.
Was wie schön.
Ja, ne? Unfiltriert, trocken. Und 13 Euro.
13 Euro nur?
13
Euro. Aber das ist ja.
Ja, also in Deutschland, 12 Euro in Österreich. Das ist aber, das Weinviertel ist das Rheinhessen Österreichs, muss man einfach so sagen. Das ist günstige Weine, und auch das ist jetzt kein Wein aus einem 20 Hektoliter Ertrag. Mhm. Aber es ist dann schon irgendwie, wie gesagt, hängen gelassen und dann Vollgas gegeben. Und der Winzer sagt selber, er will, dass das echt monsterkräftig ist.
Okay.
Finde ich Ist es auch. Wir waren Weingipfel Österreich. Es ist alle zwei Jahre eine große Veranstaltung für die internationale Presse. 180 Leute werden da zusammengekarrt. Und ich bin, weil ich das Klima retten wollte, mit dem Zug hingefahren, statt mit dem Flugzeug. Deswegen konnte ich auch Wein mitbringen. Deswegen habe ich ihn direkt mitgebracht von dieser Veranstaltung. Das Motto des Weingipfels dieses Jahr war toll. Österreich im Herzen Europas. Die Österreicher leisten sich da wirklich Sachen, das würden andere nicht machen, weil finanziert wird es von den Zwangsabgaben der Winzer und natürlich auch vieler Genossenschaften und so weiter auf die österreichische Weinmarketing. Das ist, wenn ihr diese rot-weiß-rote Deckelkappe habt.
Ja.
Die gibt es nur für diejenigen, die Geld bezahlen, wenn du Qualitätswein machst und du bezahlst pro Deckelkappe.
Ehrlich?
Ja, und aus diesem Geld wird die österreichische Weinmarketing finanziert, das ist die Zwangsabgabe. Und was die immer machen, ist gerne mal, sie nehmen eben auch Weine dazu, die diese rot-weiß-rote Kapsel nicht haben.
Ja.
Und in Deutschland würden da sofort Klagen kommen und in Österreich funktioniert das immer. Also zum Beispiel die ganzen Naturweine. Sie haben eine Bar gehabt mit Petnats, 18 Petnats, das ist alles keine Qualitätsweine, die haben alle nicht das rot-weiß-rote Ding. Hat sich keiner dran gestört, weil die zeigen Österreich als Gesamtheit. Die Österreicher sind stolz auf ihre Weine.
Das ist schön.
Was sie aber auch sind, sie sind stolz auf ihre Lage und wir haben dieses Mal eine Tour gemacht entlang der Grenze. Wir sind hoch von Wien in den Norden ins Weinviertel und an die tschechische Grenze und wir haben dann, sind dann die Grenze runtergefahren bis in die Steiermark und wir haben bei jeder Verkostung Weine von der anderen Seite der Grenze gehabt. Also hier hatten wir Tschechen mit dabei, später dann im Kanuntum hatten wir Slowaken, dann hatten wir Ungarn, dann hatten wir Slowenen und der Steiermark. Und hier hatten wir Tschechen. Wir haben den ersten Wein sogar probiert an der Grenze mit Blick auf Tschechien. Das war auch der einzige Tscheche, der wirklich gut war und weil mein Tschechisch so wahnsinnig gut ist, muss ich jetzt hier schnell mal nachgucken.
Du
ich habe ihn fotografiert.
Kein Tschechisch.
Er heißt Philipp Müller, Philipp Mlinek. Und Wettlinske Zelené ist dann entsprechend grüner Wettliner und ich glaube Pott Valtiku heißt der Rebgarten. Ist aber wurscht, wird sich wahrscheinlich eh keiner kaufen, aber das war einer, der wirklich gut war und es gab noch einen guten Blaufränkisch. Alle anderen tschechischen Weine waren so mittelmäßig. Ich habe gehört, einfach weil die noch sehr das nehmen, was ihnen der Herrgott gibt. Da wird wenig selektiert, der Keller muss erstmal voll, die Investitionen müssen erstmal abbezahlt werden.
Sie haben
einen Binnenmarkt und der akzeptiert die Qualitäten und deswegen geht das. Und wenn man es dann direkt mit den Österreichern vergleicht, ist es nicht ganz so super. Hier, wie gesagt, hatten wir dann eine Verkostung mit 20 grüner Weltlinern und wir haben die dann alle durchgekostet und haben gesagt, Nummer 17 ist es. Deswegen ist auf der Flasche auch noch eine 17 drauf, weil ich habe dann einfach die Leute vom Weinviertel gefragt, sag mal, kann ich nicht einen mitnehmen? Ihr habt doch bestimmt einen über. Und dann haben die mir den in die Hand gedrückt und da ich mit dem Zug gefahren bin, konnte ich Wein mitnehmen und so kamen wir hierher. Schade, dass es nicht geklappt
hat. Ja, tut mir leid. Wir trinken heute einen Sauvignon Blanc von der Domaine La Grange Tiffaine 2017. Und den Rest erzähle ich euch später. Bitte schön.
Zum Wohl.
Letzte Woche habe ich mit Erschrecken festgestellt, ich glaube, ich bin Suchti. Ich glaube, ich bin Suchti, was Weinkaufen angeht.
Ja.
Also.
Das weiß ich.
Ich glaube, das ist nicht gut. Schön, dass du es weißt. Warum sagt mir denn sowas keiner? Ja? Also, letzte Woche. Es ist, glaube ich, ein bisschen wie Klamotten kaufen bei Frauen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt total Ärger.
Schuhe,
stimmt. Obwohl meine Frau zum Beispiel gar nicht so mit Schuhen, sondern mehr mit Hosen. Aber ähnliches Prinzip. Und warum mir das aufgefallen ist, ich habe letzte Woche hat mir ein Freund einen Wein empfohlen. Einen Chablis.
Ja.
Einen kleinen. Und es gibt so ein paar Freunde, da höre ich drauf und da weiß ich, wenn die was empfehlen, da ist es auf jeden Fall die Chance, dass es schmeckt, relativ hoch. Meistens.
Das war nicht ich mit dem Brett Brothers.
Nee, das war nicht du mit dem Brett Brothers. Aber die behalte ich im Kopf und wir haben es jetzt aber nicht gesagt, weil das ist ein Geheimtipp. aber es war so ähnlich. Was empfohlen mir der Freund einen Chablis. Und das Erste, was ich machen musste, war, ich musste sofort gucken, wo könnte ich denn den bekommen? Wo gibt es den? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, manche Sachen findet man nicht sofort irgendwie. Wenn man bei Winesearcher sucht oder sowas, dann findet man sie in Deutschland nicht. Dann musst du halt nochmal gucken, nochmal googeln. Und dann findest du mit ein bisschen Bemühung, findest du dann den Importeur. Der war dann glücklicherweise, war der in Berlin. In dem Fall würde ich das glücklicherweise mal in Klammern setzen. Was ist passiert? Ich habe mich natürlich sofort aufgemacht, auf dem Motorrad mit dem Rucksack und dachte, ach, kaufst du
ein, zwei Flaschen von dem kleinen Chablis. Mal zum Kosten. Bin dann dahin und der hatte tatsächlich welche. Wunderbar. Passiert ist aber Folgendes. Der saß dann da, der Verkäufer, seine Frau hatte mich bedient und dann guckte ich so durch den Laden und dann habe ich den gefunden, Christian Moreau, toller Winzer, schon mal vorgegriffen, der kleine Chablis hat mir wirklich ausgesprochen gut geschmeckt für ein sehr anständiges Geld, ich glaube knapp 20 Euro. Mhm. Der stand da, den habe ich dann runtergenommen und dann sah ich, Mensch, da steht ja noch was. Da steht ja noch was anderes von dem Winzer. Stand da noch ein Einerkrü und noch ein bisschen was anderes. Und dann habe ich 5 Minuten überlegt und dachte, naja, okay, ach, nimmst du die anderen noch mit? Kann ja nicht schaden. Hatte dann tatsächlich auch ein bisschen Glück, weil er war selbst überrascht, dass er sozusagen ein, zwei Sachen noch hatte. Mhm. Was passiert ist, ich bin nachher rausgegangen mit 2 Chablis von den Kleinen, einem Einerkrü und ich glaube 4 Grand Crus von dem Winzer.
Selber schon.
Total. Und da fiel mir tatsächlich auf, naja, aber ich habe mich, also ich bin da ein bisschen suchtbetont, ja, aber habe mich schon zusammengerissen und halte mich an das, was du mich gelehrt hast, nicht mehr als 3 Flaschen pro Wein.
Ja.
Da komme ich schon ganz gut mit klar, ja. Und du hast ihn auch getrunken, also hast einen davon getrunken, einen Grand Cru haben wir zusammen getrunken. Ich fand den hervorragend.
Wann haben wir getrunken?
Am Samstag.
Ach so, das war der zweite.
Der zweite Chardonnay, genau. Jetzt ganz anders, war tatsächlich ganz anders. Ist jetzt ein bisschen zufällig, dass wir tatsächlich über den gleichen Tag nochmal reden. Der war ganz anders, ich fand den war viel geradliniger, viel laserschärfer, ja? Weniger Fett, sehr, sehr eng alles, aber wunderschöne, ganz tolle Säure.
Also wenn du ein Chablis für einen Kalifornier halten könntest, dann hat der Winzer alles falsch gemacht.
Das stimmt. Ja.
Das war gerade die Mindestspezifikation, genau, die du geschildert hast.
Aber den fand ich ganz toll. Und was ich in dem Fall jetzt sozusagen, um mich wieder so ein bisschen, das war jetzt nicht günstig, aber tatsächlich gibt es gar nicht viele Winzer in dem Bereich, die richtig gut und klassisch hoch bewertet werden, ja, wusste ich nicht, als ich sie gekauft habe. Einer davon ist Raveno, der ist ja extrem teuer,
ja.
Also der bezahlt sich ja dumm und dusselig. Ja. Und der Christian Moreau spielt quasi anscheinend in der gleichen Liga zu sehr bezahlbaren Preisen. Also da kann man wirklich sagen, kann man mal machen. Also gerade vor allem mit dem kleinen Chablis, das hat mir sehr gut gefallen, das hat mir sehr gut geschmeckt. Bei geschmeckt?
Ja.
Schmeckt es dir?
Ach Gott, ich möchte jetzt ja nicht wie Ihre Tourkutsche klingen.
Echt? Das ist geil.
Also das Erste, was...
Lass mich kurz sagen. Den habe ich extra für mich ausgesucht.
Das Erste, was ich gedacht habe, als ich ihn probiert habe, war biologischer Säureabbau. Gone wrong. Ja, also wenn du ihn schmeckst, ist ja immer schon was schiefgelaufen. ob er ihn gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber so dieses leicht laktische, und wir haben ja vor kurzem mal darüber gesprochen, warum ich keinen Beaujolais mag. Das ist so meine Achillesferse bei Wein.
Okay.
Ja, wenn da so dieser leichte Molketon kommt, ich habe einen echten Durchschnittsgaumen und damit bin ich auch sehr glücklich. Aber an der Stelle bin ich tatsächlich eine Mimose. Und so einen leichten Molketon habe ich hier so gefunden und dann brauche ich immer sehr lange, um mich zu berappeln. Sagen wir mal so. Ja?
Okay.
Hättest du noch 10 Minuten weiterreden müssen, weil ich gerne auch zugebe, dass ich mich gerade berappel. Weil ganz selten mal kann man diesen Molketon wegschwenken. Ganz selten mal. Ich glaube da, dass ich relativ viel über Wein weiß. Aber ich werde nie alles wissen und ich werde das zum Beispiel nie verstehen, warum zum Beispiel auch so ein kleiner BSA-Touch tatsächlich wegreift. Großer nicht mehr. Ja?
Der kleine geht weg.
Kann. Habe ich schon erlebt. Empirisch habe ich schon erlebt. Und hier und kann sich auch wegschwenken, so ein kleiner. Aber also ganz wegschwenken tut er sich nicht mehr, was auch immer ich da jetzt vermute. Und dann hat er noch relativ viel Säure, trotzdem. Also es ist nicht so, das ist jetzt nicht dieser Butter
Ja, stimmt.
Eigentlich ist er dann auch ordentlich fokussiert. In der Nase, witzigerweise, habe ich als erstes gedacht, das ist ein Blanc de Noir. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Das ist ein Blanc de Noir.
Okay.
Diese leichte Beerigkeit, diese leichte laktische Note passt auch dazu, dass es ein Blanc de Noir ist. Deswegen, ich trinke ganz selten Blanc de Noir. Er muss wirklich gut sein. Oder, jetzt oute ich mich mal als Banause, oder er muss feinherb sein. Dann mag ich ihn auch.
Das ist
dann,
schlimm.
Dann sogar vom Dornfelder. Jetzt hab ich mich gerade getötet, ich weiß. Und also bei Temperaturen wie diesen. Also das war das Erste, was ich dachte, du hast mir einen Blanc de Noir serviert. Und ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht bin ich einfach mal kühn und sage mal, ja, das ist ein Blanc de Noir. Und dann kann ich mir das aber schön trinken. Dann dauert das eine Weile. Und dann kann das durchaus noch passieren, dass ich dann sage, wenn das Mikro längst aus ist und alles abgebaut ist, ich sage,
wow,
ich setze jetzt die Pulle an den Hals.
Also ich erzähle dir ein bisschen was über den Wein und den Winzer. Also es ist ein streng limitierter Wein vom Winzer, weil er davon ganz wenig hat. Mhm. Das heißt aber nicht, dass er teuer ist in dem Fall. Mhm. Das ist er nicht. Es ist nur sehr streng limitiert. Es gibt ganz wenig. Es sind uralte Reben. Mhm. Und es gibt von den Reben in ganz Frankreich wohl keine mehr, nur noch da.
Ja.
Und mit wahnsinnig geringen Erträgen und einer traditionellen Reberziehung. Heißt so eine Buschrebenerziehung, so eine also vier Hände. Busch, ja, das sind so eine vier Hände, der Wein heißt auch so.
Vier Hände.
Quartermains oder Quadremar, besser gesagt. Quadremar. Quartermain, wie komme ich auf Quartermain? Quadremar.
Quartermain, das war ein cooler
Film. Das war genau so was anderes. Quadremar, vier Hände. Er hat davon ganz wenig, ja, und ist ein Sauvignon Blanc.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, das ist ein Sauvignon Blanc.
Das ist der untypischste Sauvignon
Blanc,
den ich in meinem Leben getrunken habe.
Aber das schreiben, also das sagt er auch, ja. Also es ist ganz untypisch, es ist ein Bio, also ein Bio-Nerd-Gott da unten, so ein halber, also so ein bisschen, ja. Ist die Domain La Grange Tiffen. Der gute Mann heißt, weil jetzt wird es schwierig, das meint Französisch, Damien Delachenot.
Damien
Delachenot, egal. Okay, ist da unten in der Loire. Mhm. Eine ziemlich bekannte Nummer, was das angeht. Erst wollte er die Stöcke rausreißen, hat sie dann mal doch gelassen, weil es halt so was ganz Teil Besonderes Loire? Ist.
Parfümer dann, oder was?
Da.
Saucer.
Das weiß ich gar nicht.
Was steht denn auf dem. Hol doch mal die Flasche.
Hol doch mal die Flasche.
Stand kannst du auch mal nachschenken. Ich trinke mir gerade schön, wie gesagt.
Du trinkst ihn dir schön?
Nein, es ist...
Das habe ich nicht, siehst du? Das habe ich nicht...
Es ist schräg. Dieses Bärige, es bleibt, ne? Also, es ist witzig.
Warte. Steht da nicht.
Touraine. Das ist Touraine.
Ja,
okay. Gut.
Spontan vergoren übrigens.
Bewusstseinserweiternd. Witzig.
Und auch so gedacht, dass er halt ganz anders schmecken soll als ein typischer Sauvignon Blanc. Ich finde ihn übrigens nicht so schlecht. Also ich finde ihn eigentlich ganz gut.
Sascha, Kontext ist schmeckbar. Das ist das Problem mit Blindproben. Das haben wir ja schon mal, ich habe ja auch mal gesagt, Erkenntnis schmeckt gut. Das klingt so esoterisch. Nein, er schmeckt mir jetzt auch besser.
Wenn man es weiß.
Wenn man es weiß. Es ist so.
Ja, ja, das ist schon so. Das stimmt schon. So.
Und die Leute, die sagen, man würde das sich einbilden, die haben das alles nicht verstanden.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit ein.